Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Hybrides Arbeiten, Online-Einkaufen. Wie Corona unser Wirtschaftsleben verändert, das schauen wir uns heute nochmal genauer an. Der Hauptstadtflughafen BER verbrennt täglich 1 Million Euro. Jetzt geht der Chef vorzeitig. Seit 5 Jahren sieht es definitiv nicht mehr gut aus für alle, die ihr Geld solide aufs Sparbuch legen wollen. Seither ist die Nullzinspolitik gesetzt. Wir schauen zurück auf einen einschneidenden Moment vor 5 Jahren. Wir fangen sportlich an. Fit wie ein Turnschuh, ja, das kann man von Adidas nicht ganz sagen. Denn der Sportartikelhersteller, den haben die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie jetzt doch wieder erwischt, obwohl es zwischenzeitlich eigentlich ganz gut aussah. Viktor Goldgar.
16% weniger Umsatz hat das Unternehmen gemacht. Beim Gewinn steht sogar ein Minus von 78% in der Bilanz. Das Corona-Jahr hat also auch dem Sportartikelhersteller ordentlich zu schaffen gemacht. Anleger an der Börse schauen aber in die Zukunft. Adidas-Titel zu Börseneröffnung mehr als 1% im Plus. Denn in 2021 will der Konzern beim Umsatz wieder deutlich zulegen. Vor allem soll der Online-Umsatz steigen. Wenn der Konzern seine Produkte direkt verkauft und nicht über den Handel, bringt das mehr Gewinn. Außerdem will Adidas auch bei grünen Sportartikeln und Innovationen zulegen. Das Problem: aus Branchenkreisen schlägt Konzernchef Kaspar Rohrstedt immer mehr Kritik entgegen. Gerade bei Innovationen sei der Konzern zu langsam, auch das reine Image der Adidas-Marke zu wenig im Trend bei den Zielgruppen. Zu robust außerdem Rohrstedts Führungsstil. Viele Führungskräfte haben den Konzern verlassen. Und Adidas hat eine schwere Altlast. Vor Jahren hatte man die Sportmarke Reebok gekauft. Die geriet auf Schlingerkurs. Mal richtete sie sich an sportaffine Frauen, mal an martialische Kampfsportler. Jetzt will der Konzern die Marke losschlagen, doch das ist einfacher gesagt als getan. Vertrieb, IT, Beschaffung, bei Reebok und Adidas ist das in den meisten Ländern eins. Reebok also aus Adidas auszugliedern, dürfte eine Mammutaufgabe werden.
Und diese Mammutaufgabe, die nehmen wir mit zur Börse nach Frankfurt. Dort wartet Claudia Wehrle auf uns. Frau Wehrle, das klang ja in dem Beitrag schon mehrfach an. Adidas steht in scharfer Konkurrenz zu Nike und auch zu den anderen Herzogenaurachern, zu Puma. Deshalb haben wir für das Börsengespräch heute die Sportsparte gewählt.
Im Prinzip stehen alle großen Sportartikelhersteller vor den gleichen Problemen. Sie haben mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Da gehören ja geschlossene Ladengeschäfte genauso dazu wie die Absage von sportlichen Großveranstaltungen. Kurz vor der Sendung habe ich mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Arcatis darüber gesprochen, wie Adidas denn im internationalen Vergleich dasteht, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Das hat die Corona-Krise getroffen wie die anderen, aber eigentlich haben sie sich noch ganz gut gehalten. Ich meine, in einem Jahr, wo es keine Großveranstaltungen gibt, Sportvereine zu sind, wo wir ja geschlossene Läden haben und die Leute ja auch einfach, es wird ja auch viel Adidas-Mode gekauft, einfach zum alltäglichen Tragen, ja, wo auch die Nachfrage natürlich nicht so hoch ist, weil ich ja nirgendwo hingehen kann in die Diskothek mit den neuen Sneakern. Wenn ich in so einem Jahr dann noch Gewinne schreibe, dann ist das eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis.
Trotzdem, bei Adidas ist man unzufrieden. Was läuft denn falsch?
Die Online-Strategie hat natürlich nicht so gegriffen wie bei anderen Unternehmen. Also man sieht, man ist doch noch sehr, sehr abhängig von dem stationären Einzelhandel. Also da kann Adidas in Sachen Digitalisierung schon noch mehr erreichen.
Mit was verdienen denn die großen Sportartikelhersteller ihr Geld?
Na, die verdienen das Geld vor allem auch dadurch, dass sie eben mittlerweile gekauft werden im Bereich der Alltagsmode. Also wenn ich mich selbst anschaue oder meine Söhne anschaue, wo ja so Sneaker nicht nur, ich sag mal, man ein Paar hat wie früher, sondern eben mehrere, dann ist das natürlich ein riesengroßes Geschäft. Aber auch mit Sportartikeln verdienen die ihr Geld. Und was sie eben haben, weil sie Markennamen haben, die den Leuten wichtig sind. Nike ist da vielleicht noch besser dran als sogar Adidas. Die Leute zahlen denen eben für so ein T-Shirt, wenn da Nike oder Adidas draufsteht, Beträge, die sie woanders nicht bezahlen. Und das bringt hohe Gewinnmargen.
2021 soll besser werden. Was macht die gesamte Sportartikelbranche denn so optimistisch?
Naja, also wir haben in Amerika ja die Situation, dass die Bürger mit Geld zugeschüttet werden. Es gibt in Amerika das berühmte, viel und lange diskutierte Helikoptergeld. In Amerika haben die Bürger mittlerweile ja gerechnet auf jeden Einwohner über 10.000 Euro vom Staat bekommen. Das Geld ist für Reisen nicht ausgegeben worden, weil man es nicht ausgeben konnte für Reisen, genauso nicht für Restaurantbesuche. Und da ist natürlich ein großer Nachholbedarf. Aber mal vollkommen von Corona abgesehen, es ist einfach so, der Trend geht zum gesünderen Leben, zu mehr Bewegung. Und davon profitieren die einfach, weil die Ausrüstung hole ich mir eben da.
Stichwort Nachhaltigkeit, das könnte ja beispielsweise auch bedeuten, Produkte herzustellen, die länger halten, die gar nicht so sehr Moden unterworfen sind. Wäre das ein Ansatz?
Also ich würde auch aus eigener Erfahrung sagen, die Produkte der großen Sporthersteller, der großen Marken sind schon ziemlich gut. Nachhaltigkeit könnte in anderer Weise ein Thema werden. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Es wird stärker darauf geachtet werden, wer stellt denn diese Schuhe eigentlich her, unter welchen Arbeitsbedingungen. Insofern könnte die Produktion, die könnte ein bisschen teurer werden, weil nachhaltiger produziert wird, weil da der Trend hingeht und weil die Konsumenten, aber eben auch die Kapitalanleger, die eben Aktien von Adidas und Nike kaufen, das einfordern.
Ist Adidas innovativ genug?
Adidas hat es eigentlich geschafft, immer da zu sein und nicht zu verschwinden zwischendrin, weil wie Puma, die ja völlig abgeschrieben waren. Fürchterlichen Fehler haben sie mit der Reebok-Übernahme damals gemacht, die sie auch verkaufen wollen. Aber ansonsten haben sie mit der Marke Adidas vieles, vieles richtig gemacht. Ob sie im Sinne von Digitalisierung schon innovativ genug sind, das muss man sehen. Und man hat ja mal darüber geredet, dass ich irgendwann in den Laden gehe und dann an einem Computer mir meinen Schuh selber designe und der dann von einem 3D-Drucker hergestellt wird. Da sind sie ehrlich gesagt jetzt noch nicht so weit, wie sie mal vorgegeben haben, sein zu können. Vielleicht muss man da in der Richtung noch mehr machen, in Richtung Individualisierung, dass ich eben mein Design noch stärker auf mich zuschneiden kann und es trotzdem extrem schnell geliefert wird.
Das sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
Und Frau Werle, wie sind dann die Zahlen von Adidas angekommen an der Börse?
Ja, die kommen wirklich gut an. Anleger honorieren vor allem den Blick nach vorn. Die Papiere zeitweise mehr als 8% im Plus, sind zwischenzeitlich auf ein Niveau gestiegen, wie zuletzt im Januar vergangenen Jahres, also vor dem großen Ausbruch der Corona-Pandemie. Jetzt sehen wir immer noch ein Plus von mehr als 4%. Adidas-Aktien sind die großen Gewinner im DAX.
Bayer ist heute auch noch ganz interessant.
Ja, es gibt heute und morgen einen Investorentag. Bayer will da seine mittelfristigen Ziele vorstellen. So viel ist bislang schon durchgesickert. Der Konzern will mit neuen Produkten punkten. Auch das kommt an der Börse an. Die Bayer-Papiere sind 4% im Plus und Telekom-Aktien ebenfalls 4% im Plus. Die Aktien sind zum Kauf empfohlen worden. Die Telekom sei zwar nicht überall führend, aber sie sei gut aufgestellt, so heißt es. Und das kommt gut an.
Und der DAX insgesamt, der ist in der Zwischenzeit auch schon wieder geklettert heute deutlich.
Ja, und zwar auf ein neues Rekordhoch, ist bis auf 14.505 Punkte gestiegen, wie schon in den vergangenen Tagen auch. Das ist einfach eine ganz große Hoffnung, dass sich die Wirtschaft auf ganz breiter Front erholen wird. Und zwar nicht nur hier bei uns, sondern weltweit. Ja, es gibt Risiken, aber diese Risiken, die werden momentan so ein bisschen ausgeblendet. Aktuell, da steht der DAX 0,4% höher bei 14.494 Punkten.
Und wohin bewegt sich in diesem Umfeld der Euro?
Der legt wieder etwas zu, kostet jetzt 1,1895 Dollar. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,36 auf minus 0,35%. Und wenn wir auf den Goldpreis schauen, die Feinunze Gold, das sind rund 31 Gramm. Diese Feinunze, die wird mit 1.712,75 Dollar gehandelt.
Danke, Claudia Werner nach Frankfurt an die Börse. 5 Jahre Nullzinsen, das ist ein Jubiläum, das viele lieber nicht feiern würden. Wie kam das nochmal? Wenn die Wirtschaft auf die Beine kommen soll, hilft es oft, wenn sie günstige Kredite bekommt. Das ist der Gedanke, der schon seit Jahren die Zentralbanken antreibt. Vor der aktuellen der Corona-Krise gab es ja noch die Finanzkrise, ausgelöst unter anderem durch faule Immobilienkredite. Und fast wären dabei nicht nur Banken, sondern auch Staaten wie Griechenland oder Italien pleite gegangen. Der große Krisenretter in Europa war die Europäische Zentralbank. Mit einem Paukenschlag hat sie vor 5 Jahren den Leitzins auf 0% gesenkt. Zum Leidwesen aller, die ein Sparbuch besitzen. Ursula Meyer erinnert an diese denkwürdige Weichenstellung.
Es klingt noch so einleuchtend in den Knacks-Werbecomics der Sparkassen für Kinder und Jugendliche. Auch hier in einem Zeichentrick-Erklärvideo.
Dafür, dass Backbert und Steuerbert das Geld der Sparkasse gegeben haben und diese es weiter verleihen konnte, werden sie mit Geld belohnt. Das nennt man Zinsen.
Die Realität sieht allerdings anders aus.
Der Zins ist abgeschafft,
stellte der geschäftsführende Präsident des Hessischen Sparkassen- und Giroverbands Gerhard Granke selbst ernüchtert fest auf einer Pressekonferenz Anfang der Woche. Zinsen fürs Geld auf dem Sparbuch oder Girokonto gibt es schon lange nicht mehr. Für Guthaben auf Tages- und Festgeldkonten höchstens 1%. Und so beobachtet Granke:
Die fehlenden Einlagenzinsen sorgen dafür, dass immer mehr Sparkassenkunden auch das Wertpapiergeschäft entdecken. Das haben wir in der Corona-Zeit jetzt auch beobachten können. Daran hat auch die hohe Volatilität der Börsenwerte im vergangenen Jahr nichts geändert.
Die Jagd nach Rendite treibt also immer mehr Verbraucher in risikoreichere Geldanlagen. Wie die DZ-Bank errechnet hat, hatten Verbraucher in den letzten Jahren Zinseinbußen in Milliardenhöhe, nicht nur bei Sparguthaben, auch bei der Altersvorsorge. Andere wiederum konnten durch die fehlenden Zinsen Milliarden sparen, erklärt DZ-Bank-Volkswirt Michael Stappel.
Über das extrem niedrige Zinsniveau können sich natürlich vor allem die Kreditnehmer freuen. In Deutschland ist es vor allem der Staat, der Bund, die Länder und die Gemeinden und natürlich die privaten Haushalte, die Häuslebauer, die Kredite aufnehmen, um Immobilieneigentum zu erwerben.
Dafür müssen sie derzeit im Schnitt nicht einmal 1% Zinsen im Jahr zahlen, also verführerisch wenig. Das verdanken sie Mario Draghi, dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank. Vor genau 5 Jahren hat er den Leitzins auf ein Rekordtief von 0% gesenkt und schon damals ließ er keinen Zweifel daran, dass die Zinsen lange so niedrig bleiben.
Rates will stay low, very low, for a long period of time.
Dadurch sollten die Geschäftsbanken billig an Geld kommen und es in Form von Krediten weitergeben, um die infolge der Finanzkrise und Euro-Schuldenkrise geschwächte Wirtschaft zu stützen. Und 5 Jahre später heißt es bei der EZB, das habe man auch geschafft und für günstige Finanzierungsbedingungen in der Eurozone gesorgt. Sollten die Banken aber auf dem billigen Geld sitzen bleiben, setzt es Strafzinsen und zwar nicht zu knapp. Allein im vergangenen Jahr sind laut Bundesbank 2,7 Milliarden Euro geflossen und in einer Stichprobe hatte zuletzt fast jede zweite Bank diese Strafzinsen direkt an die Kunden weitergereicht. Aber zum Beispiel auch Versicherer bekommen immer mehr Probleme, den versprochenen Garantiezins zu erwirtschaften. Auf der Suche nach Rendite stecken Investoren ihr Geld auch immer häufiger in Aktien und Immobilien, sagt Michael Stappel, Volkswirt bei der DZ-Bank. Er sieht allerdings die Gefahr,
dass sich Preisblasen bilden und je länger die Niedrigzinsphase andauert und je stärker, je schneller der Zinsanstieg später einmal ausfallen wird, desto größer sind die Probleme.
Weil die EZB aber derzeit alles dafür tut, um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, dürfte der von einigen schon befürchtete Zinsanstieg in weite Ferne rücken.
Die Gemüsekiste wird geliefert, der Wasserkasten auch und klar, die Klamotten. Das wäre früher oder später vielleicht auch passiert, aber Corona hat es beschleunigt. Jahrelang haben vor allem Frauen und Gewerkschaftsvertreter sich den Mund fusselig geredet, um wegzukommen von der Präsenzkultur im Büro. Und in der Pandemie passiert es einfach so und viele gewöhnen sich daran. Was davon bleibt? Der Branchenverband Bitkom, der macht sich Gedanken und Mischa Erhardt hat zugehört.
Ob Smartphone, Notebook oder Tablet, die digitalen Kommunikations-Allrounder will kaum jemand mehr missen. So hat eine Studie des Digitalverbandes Bitkom kürzlich ergeben, dass 3/4 der Bundesbürger lieber auf ihr Auto als auf ihr Smartphone verzichten würden. Eines der Ergebnisse der heute veröffentlichten Befragung zur Digitalisierung in unserem Alltag ist, dass über 80% der Befragten angeben, dass ihnen digitale Technologien in der Krise in mindestens einem Lebensbereich geholfen haben. Bitkom-Präsident Achim Berg.
Natürlich am stärksten bei der Arbeit, das sind diese Homeoffice-Themen, Kommunikation mit Freunden und Familie, gerade in der Anfangszeit ging das ja steil nach oben, das hat man ja an den Videokonferenzsystemen, die auch sehr stark verkauft wurden oder genutzt wurden, gesehen. Einkaufen, Gesundheit sowieso, und die 83% sprechen hier Bände.
Bitkom vertritt Unternehmen aus der Informations- und Telekommunikationsbranche. Befragt hat der Verband rund 1000 Menschen ab 16 Jahren. Und die schätzten beispielsweise, vor Corona ungefähr 8 Stunden täglich auf irgendeinen Bildschirm geschaut zu haben. Nun glauben sie, dass sie über 10 Stunden täglich an den Mattscheiben sitzen. Neben Arbeit und beruflicher Kommunikation an den Geräten verlängert sich die Nutzungszeit auch durch private Online-Aktivitäten. So hat sich die angegebene Streaming-Zeit der Bundesbürger fast verdoppelt, von knapp 4 Stunden vor Corona auf nun über 7 Stunden. Dafür haben die Menschen laut Bitkom auch tiefer in die Tasche gegriffen, etwa für eine schnellere Internetgeschwindigkeit oder neue Geräte, die sie wegen der Krise wiederum natürlich verstärkt online eingekauft haben.
Im Durchschnitt schätzen die Bundesbürger ihre zusätzlichen Aufwendungen auf 482 Euro im vergangenen Jahr. Wenn man das auf die befragte Bevölkerungsgruppe umlegt, dann kommt man auf Mehrausgaben von gut 30 Milliarden Euro.
So Achim Berg. Allerdings gibt es hier natürlich Unterschiede, je nachdem, um welche Einkommensgruppen es sich handelt. So hat eine Studie des Vergleichsportals Verivox ergeben, dass zwar die meisten Menschen einkommensunabhängig ein Smartphone besitzen und benutzen. Doch nur die Hälfte der Haushalte mit einem Einkommen unter 1.500 Euro besitzt darüber hinaus noch einen Tablet-Computer. Bei finanzstärkeren Haushalten nutzen mehr als 3/4 auch noch mindestens ein Tablet. Das wirkt sich natürlich beispielsweise auch auf Kinder und deren Möglichkeiten aus, digitale Lernangebote nutzen zu können.
Das korreliert mit dem sozioökonomischen Hintergrund, also mit der Bildung der Eltern, mit dem Einkommen der Eltern,
sagt die Professorin Katharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Aber alle Analysen, die es bisher gibt, zeigen, dass tatsächlich der Hauptunterschied das Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler ist und nicht der sozioökonomische Hintergrund der Eltern.
Sprich, leistungsstarke Kinder kommen besser eigenständig mit den zu Hause zu erledigenden Aufgaben zurecht. Die Umfrage des IT-Verbandes Bitkom schließlich hat wenig überraschend auch ergeben, dass Videokonferenzen mittlerweile bei vielen Kindern ebenso wie bei den im Homeoffice arbeitenden Erwachsenen zum Alltag gehören. Dieser Trend, so glaubt der Verband, werde bleiben. Zugunsten von Konferenzen über das Internet würden deswegen in Zukunft Geschäftsreisen weitaus seltener stattfinden.
Soweit Mischa Erhardt. Es war ein undankbarer Job, als am Berliner Flughafen BER schon eigentlich alles falsch gelaufen war, was falsch laufen konnte. Da holte man vor 4 Jahren einen Mann als Auskehrer, als Retter, als Rundumsanierer, Engelbert Lüttke-Daldrup. Der hat als Geschäftsführer des BER hinbekommen, woran so viele von ihm vor ihm gescheitert sind, dass der Flughafen überhaupt noch öffnet. Trotzdem hat Daldrup jetzt gesagt, ich gehe in einem halben Jahr. Das heißt, er geht noch bevor sein Vertrag ausläuft. Was dahinter steckt und in welchem Zustand der Flughafen jetzt gerade ist, Claudia von Lack.
Er hat den BER ans Netz gebracht, jetzt will er nicht mehr. Engelbert Lüttke-Daldrup, der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, hört frühzeitig auf, will nicht bis März 2022 BER-Chef sein. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, sagte der 64-Jährige der Berliner Morgenpost. Mit 9 Jahren Verspätung eröffnete der BER Ende Oktober letzten Jahres. Engelbert Lüttke-Daldrup sagte damals:
Endlich können wir unseren Flughafen in Betrieb nehmen. Endlich. Berlin und Brandenburg haben ein neues Tor zur Welt. Es war ein langer Weg. Es war kein einfacher Weg. Deshalb feiern wir heute auch keine Party, sondern wir machen einfach auf.
Lüttke-Daldrup, zuvor Staatssekretär im Bundesbauministerium, schaffte das, woran einige vor ihm gescheitert waren. 3 BER-Chefs, darunter Ex-Bahnchef Hartmut Medorn, hatten während der Bauarbeiten das Handtuch geworfen, bekamen die Skandalbaustelle nicht in den Griff, vergrößerten das Chaos sogar noch. Lüttke-Daldrup hielt durch. Das rechnet ihm auch die Opposition hoch an, so der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Greff.
Dass der Flughafen BER im Jahr 2020 endlich ans Netz gegangen ist, ist ganz wichtig für die Metropolenregion Berlin-Brandenburg, für ganz Deutschland. Das war ein peinliches Desaster, was sich da jahrelang abgespielt hat. Und das ist mit Sicherheit auch eine Leistung, die der jetzige Geschäftsführer vollbracht hat.
Sachorientiert, weitgehend standhaft gegenüber politischem Druck und extrem strukturiert. So lässt sich die Arbeitsweise von Engelbert Lüttke-Daldrup beschreiben. Die Pandemie verhagelte allerdings seine Bilanz. Statt die Schulden der Flughafengesellschaft durch einen erfolgreichen Start des BER Stück für Stück abzubauen, werden sie immer größer. Gut möglich, dass die desolate finanzielle Lage ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung des BER-Chefs gespielt hat, seinen Vertrag frühzeitig zu beenden. Das Passagieraufkommen im letzten Monat ist um mehr als 90% eingebrochen im Vergleich zum Februar letzten Jahres.
Auf der einen Seite haben wir aufgrund der geringen Passagierzahlen relativ niedrige Erlöse und haben also hohe Erlösausfälle. Zum Zweiten müssen wir natürlich noch die Investitionen aus dem BER und dem Ausbauprogramm abfinanzieren. Da kommen die beiden Effekte zusammen.
Bei der Aufsichtsratssitzung am Freitag steht deshalb eine Teilentschuldung der Flughafengesellschaft auf der Tagesordnung. Der Vorschlag, die drei Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund sollen Schulden in Höhe von 1,1 Milliarden Euro übernehmen. Nur so sei es möglich, dass der BER irgendwann wieder auf solide finanzielle Beine komme. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus ist skeptisch, fordert schon lange mehr Transparenz in puncto Flughafenfinanzen. Der CDU-Abgeordnete Christian Greff.
Welche Kosten sind durch den Bau des BERs nochmal zusätzlich entstanden und welche Kosten sind jetzt durch die Corona-Krise entstanden? Das ist bei einem solchen Betrag etwas, was man schon genau wissen muss, was auch abrechnenbar sein muss. Und das fordern wir ein. SPD, Grüne und Linke verweigern sich da nach wie vor. Aber ich glaube, die Zahlen gehören jetzt auf den Tisch.
Wer könnte nun Nachfolger von Engelbert Lüttke-Daldrup werden? Der Job ist zwar gut bezahlt, aber angesichts der desolaten finanziellen Lage des BER nicht allzu attraktiv.
Es ist übrigens eine Frau im Gespräch. Die Wirtschaftspresse, die greift auf, worüber wir hier gestern auch bereits berichtet haben, dass Frauen für vergleichbare Tätigkeiten nach wie vor schlechter bezahlt werden als Männer. In vielen Branchen vergrößert sich sogar die sogenannte Gender Pay Gap.
Die Heilbronner Stimme merkt dazu an, besonders ärgerlich ist, dass Frauen auch abseits der strukturellen Gründe das Nachsehen haben. Bei gleicher Tätigkeit und Qualifikation verdienten sie 2018 6% weniger als ihre männlichen Kollegen. Weil sich hier seit Jahren nicht viel tut, will die EU-Kommission Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten verpflichten, die Löhne von Männern und Frauen transparent zu machen. Benachteiligte Frauen hätten dann Anspruch auf Entschädigung. Besser wäre es, die Wirtschaft würde selbst für Lohngerechtigkeit sorgen, doch daran hat sie offenkundig kein Interesse. Die Neue Osnabrücker Zeitung hält fest, wenn Frauen im Schnitt 18% weniger verdienen, ist das natürlich eklatant. Nur sollte man stets hinzufügen, woran das liegt. Frauen machen, wenn sie denn nicht völlig ohne Lohn im Haushalt arbeiten, häufig niedrig bezahlte Jobs, etwa in den sozialen Berufen. Oft reduzieren sie auch die Arbeitszeit, etwa um Kinder zu erziehen oder Angehörige zu pflegen. Wen wundert's, dass dann wenig auf dem Lohnzettel steht? Es gibt zwei naheliegende Möglichkeiten, dies zu ändern. Man könnte erstens Haus- und Erziehungsarbeit sowie häusliche Pflege fair bezahlen. Möglichkeit Nummer zwei ist die Aufwertung und bessere Bezahlung sozialer Arbeit. Der Berliner Tagesspiegel meint, heute ist der sogenannte Equal Pay Day, der irgendwie mit gleichem Geld für gleiche Arbeit zu tun hat. Und da können Frauen, die darauf hinweisen, dass sie und ihre Geschlechtsgenossinnen auch im selben Job in der Regel schlechter bezahlt werden als die männlichen Kollegen, sich regelmäßig anhören, dass sie dann wohl schlecht verhandelt hätten. Ist das nicht toll? In anderen Zusammenhängen nennt sich das Victim Blaming, auf Deutsch nicht halb so elegant, dem Opfer die Schuld geben. Die Maskenaffäre der Union ist weiterhin Thema auf den Meinungsseiten. Das Handelsblatt aus Düsseldorf schreibt, es waren CDU und CSU, die dem Lobbyregister alle Zähne zogen. Es brauchte erst den Fall Amthor, um hier umzudenken. Herausgekommen ist trotzdem nur ein wachsweicher Kompromiss, der niemandem richtig wehtut. Philipp Amthor feiert dagegen schon wieder sein politisches Comeback als Spitzenkandidat der CDU in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl. Das mag mit den Maskendeals der Abgeordneten Löbel und Nüßlein wenig zu tun haben. Doch in der Gesamtschau verfestigt sich bei den Bürgern der Eindruck, dass in der Union ein Aufräumer noch lange unterwegs sein muss, um auf Anstand und Moral pochen zu können.
Und nach der Wirtschaftspresseschau hören Sie jetzt hier gleich Gregor Lischka in Deutschland heute mit dem Thema »Viele Kreissäle in Rheinland-Pfalz machen dicht«. Mein Name ist Sandra Pfister. Ihnen einen schönen Tag.